Ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen. Es ist ja zeitlang her, wo ich das letzte Mal da war. Und da ist einiges passiert in der Zwischenzeit, aber das erzähle ich euch alles nicht heute, weil sonst wäre das wahrscheinlich der Vormittag schon damit aufgebraucht. Nur so zum Einstieg, was in der Zwischenzeit passiert ist, es gibt dieses neue Magazin, für das ich verantwortlich bin, das christliche Werte in die Gesellschaft bringt, Themen aufgreift und mit sehr kompetenter, faktischer Information Antworten auf solche Situationen gibt. Das hilft uns als Christen, dass wir einen besseren Standpunkt beziehen können und dass wir jetzt nicht nur einen frommen Spruch klopfen müssen, sondern dass wir auch ganz konkrete Fakten haben, um auf Problemstellungen, die durch die Entchristianisierung unserer Gesellschaft sozusagen mit einhergehen. Da sind hinten ein paar Exemplare, da könnt ihr euch einfach ein Muster mitnehmen, mit der Hoffnung, dass ihr das alle brav dann abonniert, damit wir das auch in Zukunft weiter gut machen können. Dann habe ich eben weiteres Werbematerial mitgebracht. Dieser größere Flyer wird in der Rems-Zeitung und in der Gmünder Tagespost beigelegt. Das sind diese Zettel, die da noch übrig sind. Da sind ein paar da. Dann dieses Plakat lässt sich auch so falten und dann schön in die Heckscheibe kleben. Das heißt, jeder hinten im Auto hat dann so ein Plakat hin und weist dann auf die Veranstaltung hin. So einfach kann man das machen und ist gleich sehr effektiv. So, dann habe ich gesehen, habt ihr hinten diesen Zettel schon einige Tage, wahrscheinlich einige Zeit liegen. Wer hat sich den Zettel mitgenommen? Das ist die Gebrauchsanweisung, wie wir hier sehr effektiv zusammenarbeiten können. Aber das werden wir heute noch im Detail besprechen. Dann habe ich ein paar Bücher mitgebracht von der Geschichte von Ian McCormack mit einer DVD drinnen. Wer sich da schon ein bisschen vorbereiten will, kann das mal lesen. Wer das jemandem schenken möchte, um auch da sich entsprechend einstimmen zu können, ist das ein gutes Geschenk. Das gibt's statt 12,50 heute für 10 Euro für euch. Und dann habe ich auch noch mein Buch Mission is Possible. Das ist nämlich, nehme ich immer die Frage, wir glauben immer an Mission Impossible, aber in Wirklichkeit ist Mission Possible. Das heißt, Mission ist möglich. Und da gibt's ein paar kleine Tricks dazu, wie das besser möglich wird. Und die stehen da drinnen. Die stehen aber auch schon da drinnen. Es ist also nichts Neues. So, eine wichtige Frage. Wie lang braucht man von hier bis nach Schwäbisch Gmünd? Ah ja, siehst. Ist ja recht nah, oder? Und das ist der Grund, warum ihr so viel mit dieser Veranstaltung zu tun habt. Nur eine Viertelstunde. Und da ihr diesen kleinen Zettel, also diesen Zettel da, aufmerksam gelesen habt, da geht es darum, dass jeder von euch sich jetzt in der Liebe von Gott, aus der Dankbarkeit dafür, dass ihr errettet worden seid, ihr habt das gerade vorher gesungen, voller Begeisterung. Aus Dankbarkeit lasst ihr euch diese Liebe von Jesus aufs Herz legen. Und Jesus hat eine erbarmende Liebe. Er hat richtig einen Schrei dafür, dass in Alfdorf so wenig Menschen von dieser Errettung profitiert haben bis jetzt. Und diese Liebe steckt euch an, dass ihr in dieser Liebe zu ihm schreit und eintretet dafür, dass Menschen hier in Alfdorf, dass ihnen die Augen geöffnet werden, so wie es in Apostelgeschichte 26,18 steht, wie der Paulus sich vor Agrippa, dem König, rechtfertigt über seinen Auftrag. Er sagt, was mein Job ist. Er sagt, meine Aufgabe ist es, den Blinden die Augen zu öffnen. Das ist auch von euch die Aufgabe, auch meine Aufgabe. Wir brauchen dazu jetzt nicht Jesus bitten, mach was, sondern er sitzt zur Rechten des Vaters und entspannt sich. Und er hat gesagt, ich sende euch. Und wenn ihr euren Hintern nicht bewegt, dann passiert gar nichts. Dann braucht ihr auch nicht bitten, dass was passiert. Dann könnt ihr es vergessen. Wenn ihr euch nicht zur Verfügung steht, dann fehlt ihr hier. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eintreten dafür und kämpfen dafür, dass diesen Menschen die Augen geöffnet werden, dass ihnen die Decke vom Gesicht weggenommen wird, dass ihnen der Holzbalken, das ist also eine Zeitung hinten von der Z mit einem schönen Bild drauf, ich sehe, ich glaube, was ich sehe, so ein schönes Holzbrett davor, dass dieses Brett weggenommen wird. Das ist unser Job. Wir sind das, die das tun. Und das ist die Herausforderung. Und wenn du das erlaubst, dass der Heilige Geist dich bewegt mit dieser erbarmenden Liebe und dir einige Menschen, die du ja sowieso schon kennst, mit denen du über alles Mögliche redest, über Fußball und über das Wetter und alles Mögliche, über Jesus hast vielleicht auch schon geredet, hast gemerkt, du kommst nicht an, hast aufgehört damit. Weil er nämlich ein Brett vor dem Kopf hat, weil er nicht sehen kann. Du kannst einem Blinden kein tolles Bild verkaufen. Der muss zuerst sehen, damit er für einen Picasso 1 Million Euro hergibt. Und genauso ist es, wenn wir einen Ungläubigen, der vernagelt ist, das Evangelium verkünden. Der kapiert nichts. Da müssen wir das so tun, wie es hier steht. Wie der Paulus sagt, mein Job ist es, den Blinden die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Teufels zu Gott bekehren können. Die können das nicht, wenn das nicht gelöst wird. Und deswegen ist es eine ganz ordentliche Herausforderung. Lasst sie euch herausfordern, so in den letzten Minuten vor der Veranstaltung am 16. bis 18. Seid ihr dabei? Amen. Seid ihr dabei? Boah, es ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir eine Stunde länger schlafen können und ihr bringt nicht einmal gescheit einen Muxer heraus. Ich möchte es hören von euch. Seid ihr dabei? Na ja, schön langsam kommt es. Leute, es geht wirklich um Verlorene. Das ist kein Spiel. Ich meine, wir sind vielleicht 15 oder 20 Jahre jetzt errettet und haben schon vergessen, was das bedeutet. Aber da draußen sind Menschen, die sind noch tatsächlich verloren. Für die Ewigkeit. Ich meine, wir haben keine Ahnung, was die Ewigkeit ist und wir haben vielleicht auch keine Ahnung, was es heißt, verloren zu sein. Aber Leute, das ist dramatisch. Und Gott hat uns als sein Bodenpersonal dazu da, dass wir das vermitteln. Das soll aus uns hervorkommen. Ströme des lebendigen Wassers und alles Mögliche, wie du das erzählt hast, diese Liebe, diese Freude, all das soll hervorkommen. Und so wie in der ersten Gemeinde, die hatten Gunst beim Volk, weil sie sahen, wie sie einander liebten. Die wollten dahin kommen, an einem Tag waren es 3.000, am anderen Tag waren es 5.000 und es waren nur die Männer gezählt damals. Das waren so 25.000, 30.000 so in 2, 3 Wochen. Ohne Fernseh, ohne Facebook und ohne sonst irgendein Tamtam. Nur mit dem Heiligen Geist, stellt euch das vor. Heute haben wir Facebook und Tamtam und wenig Heiligen Geist. Deswegen geht nichts. Also Leute, lasst eure Wadeln nach vorn bringen. Der Herr braucht uns und er gibt uns alles. Das steht nämlich in dem Evangelium, also in dem Brief von Petrus drinnen, dass wir alles bekommen haben, was zu einem Leben notwendig ist, das Gott gefällt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass er dadurch bei uns sein kann bis ans Ende der Tage. Live, persönlich. Er sagt, mir ist alle Macht und Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Glaubt ihr das? Ja. Wisst ihr, was dann steht? Deshalb steht dann. Deshalb geht hin. Und nicht bleibt sitzen, sondern geht hin und macht sie zu Jüngern. Es gibt zwei wesentliche Dinge, die sich an der Gemeinde interessieren. Der eine, der sich an der Gemeinde, Interesse für die Gemeinde hat, ist der liebe Gott. Und er will was von der Gemeinde. Er will Frucht sehen. Und er kann ganz schön unrund werden, wenn er keine Frucht sieht. Ich möchte nur so an diesen Feigenbaum erinnern. Ihr kennt die Geschichte, gell? Schlecht gelaufen für den Feigenbaum, schlussendlich. Und dann gibt es einen zweiten, der großes Interesse an der Gemeinde hat. Das ist der Satan. Und der will haben, dass die Gemeinde sehr beschäftigt ist. Damit sie nämlich keine Frucht bringt. Und Leute, die Gemeinde bringt sehr wenig Frucht bis keine Frucht. Das ist die Tatsache in Deutschland. Wir haben inzwischen mehr Moslems in Deutschland als wiedergeborene Christen. und die Zahl der wiedergeborenen Christen nimmt ab und nicht zu. Das nennt man in der Fachsprache Negativwachstum, damit man wenigstens von Wachstum sprechen kann. Aber das Negativwachstum ist nicht schön. Man spricht von 2% Christen, von 4% Moslems, was immer das bedeuten soll. Wollt ihr euch weiterhin vom Satan beschäftigen lassen? Der Paulus schreibt aus dem Grund zu einer der Gemeinden, die eigentlich relativ fit waren, nämlich die in Ephesus. Die Gemeinde war spektakulär zu ihrer Zeit damals. Das war eine Metropole mit etwa 300.000 Menschen in der Stadt. Und man geht davon aus, dass ein Viertel der Bevölkerung Christen waren. Stellt euch das vor. Und diese Christen haben diese ganze Stadt upside down gebracht. Die haben eine Wirtschaftskrise ausgelöst, weil das internationale Silbergeschäft mit den Souvenirs für die Götzen nicht mehr funktioniert hat. Das Hauptgeschäft von Ephesus ist zusammengebrochen, weil die Christen dort aktiv waren. Und zu diesen tollen Christen, die ja einiges drauf gehabt haben, sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum. Er sagt es nicht zu den Ungläubigen. Er sagt es auch nicht zu Laodicea, wo man es vielleicht vermuten würde, weil die Gemeinde war zum Kotzen. Kennt ihr ja, gell? Weder heiß noch kalt, weil sie lauwarm war, war sie zum Ausspeien. Das nennt man Kotzen. Das ist so ein bisschen das Bild, wenn man jetzt kirchengeschichtlich das anschaut, wie diese 7 Gemeinden da beschrieben werden. Das ist die letzte Gemeinde, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht auch in der Kirchengeschichte. Vielleicht sind wir gerade dort in der Kirchengeschichte. Aber er schreibt zu Ephesus, gebt dem Teufel keinen Raum. Jetzt stellt euch vor, ihr habt ein tolles Haus. In dem Haus sind, was weiß ich, 30 Etagen oder mehr. Und ihr seid so toll drauf, dass ihr nur einen Raum dem Teufel gebt, unten im ebenerdig rein. Alle anderen gehören dem Herrn. Aber der Teufel ist ja ein schlauer Hund. Der füllt diesen einen Raum voll bis zum Plafond mit Dynamit. Aber solange du dich mit dir selbst beschäftigst, ist das ja alles kein Problem. Aber wenn du plötzlich fruchtbar werden solltest, dann drückt er auf seinen Knopf. Und jetzt stellt euch vor, wenn ein Raum, nur ein Raum, dann hochgeht, wie es mit dem Haus ausschaut. Das wird ganz schön flach. Und überlegt einmal so im Laufe eurer kleinen Kirchengeschichte, was alles so passiert ist, wo Dinge verhindert worden sind, wo Dinge gelaufen sind, die euch ausgebremst haben, wo Dinge nicht mehr sozusagen hochgekommen sind oder was immer da passiert ist. Das sind solche Ereignisse. Die passieren, wenn wir diese Räume haben. Und es ist ja in Wirklichkeit nicht so, dass es nur ein Raum ist, sondern es sind mehrere Räume. Es ist ein ganz schönes Arsenal von Räumen. Und ich nenne nur ein paar wenige, weil sonst da kann man sich sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Ich nenne den Raum des Unglaubens als die Eingangshalle. Wenn wir glauben würden, was das Wort Gottes sagt, dann würden wir ganz anders leben. Das Gegenteil von Glauben ist Angst. Wie viele Christen haben Angst von allen möglichen Umständen, die einen so im Laufe des Alltags begegnen? Oder wenn wir einfach den Spruch sagen, Gott ist nichts unmöglich. Gell? Was hat das für eine Bedeutung? Wenn Christus in dir ist, was hat das für eine Bedeutung? Wir müssen einfach mal so ein paar Aussagen nehmen und mal wirklich auf den Prüfstand stellen, glaube ich das. Sprich, vertraue ich Gott, dass er das tun kann, was er verheißen hat? Oder gehe ich jetzt von meinen Überlegungen und von meinen Erfahrungen aus und von den Misserfolgen, die ich so im Laufe meines Glaubenslebens gehabt habe? Sind das jetzt die Rahmen, die mich bei meinem Denken bestimmen? Ein anderer interessanter Punkt ist Unvergebenheit. Ich sehe das immer sehr, sehr deutlich, dass das innerhalb der Gemeinden ein heißes Thema ist. Und dann natürlich übergemeindlich, wenn so Gemeinden, die irgendwo mit einer Spaltung in Verbindung waren, wo sich dann irgendeine Trennung ergeben hat und so weiter, was da an Unvergebenheit da ist. Lass das wirklich vom Heiligen Geist einmal durchleuchten. Weil nämlich, wer nicht vergibt, hat schlechte Karten. Wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Dann macht ihr das ganze Evangelium absurd. Stellt euch das mal vor. Das ist elementar. Und das hängt sehr stark zusammen mit dem, dass wir eine Haltung der Buße brauchen. Wenn wir die ganzen Schreiben an diese schönen 7 Gemeinden inklusive Laodicea anschauen, dann steht am Ende immer, tut Buße. Und bei Laodicea steht, seid eifrig und tut Buße. Und Buße ist im Prinzip eine Umkehr von einer verfehlten Richtung. Und man, wenn wir jetzt von Evangelisation sprechen, dann wollen wir ja haben, dass die Menschen umkehren. Und wenn wir als diejenigen, die jetzt mit ihnen, den ihnen dienen wollen, nicht in Umkehr leben, dann können wir uns diesen Job stecken. Wir disqualifizieren uns. Genauso das Prinzip, dass es heißt, dass wir den Ruf haben, sozusagen den Versöhnungsdienst zu tun, wo der Paulus im Korinther sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Ruf, sozusagen Christus in uns, er generiert diesen Ruf mit dieser Schrei, diese Bürde. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir aber untereinander nicht versöhnt sind, dann können wir das vergessen. Deswegen haben wir auch so wenig Frucht. Wenn wir das nicht ernst nehmen und den Heiligen Geist nicht erlauben, dass er uns zuerst zur Umkehr leitet, dass wir ihn um Vergebung bitten für diese Lauheit, für diese Ignoranz gegenüber den Verlorenen oder was immer das auch ist, diese Selbstzufriedenheit über das, was bei uns eh alles so schön ist. Da gibt es so viele Aspekte, wo wir sagen können, Herr, vergib mir. Und er ist treu und gerecht und will alles vergeben. Aber es bedarf des, dass ich bekenne. Wenn ich bekenne, ist er treu und gerecht. Und ich muss das irgendwie ranlassen, dass er das hochbringen kann, damit es wegkommt. Und das Ganze ist nicht eine Frage der Schuldzuweisung. Und es geht nicht darum, dass wir dann einen Wettbewerb machen, wer mehr schuldig ist. Überhaupt nicht. Sondern es geht um den Wettbewerb, dass wir völlig frei sein sollen. Das ist eigentlich, was das Ergebnis ist. Er will den ganzen Shitkram absahnen, dass wir definitiv frei sind und diese Freiheit leben können. Weil das ist das Einzige, was zählt. Weil die Menschen draußen sind ja alle nicht frei. Aber wenn die uns unfreien, frommen, religiösen, triefenden Christen sehen, sagen sie, ich brauche nicht von dem, vom Regen in die Traufe kommen. Wir müssen diese Freiheit leben. Dann haben wir etwas Einzigartiges, was die Welt nicht bieten kann. Und dann wollen die Leute kommen. Wenn wir diese gewissen Grundprinzipien ernst nehmen, dann werden die Leute zum Großteil von selber kommen. Dann braucht man nicht Plan B, so eine Veranstaltung, wie wir es jetzt in Schwäbisch Gmünd machen. Das ist ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Das ist ja nur eine Krücke, eine Hilfe, dass man sozusagen euch einladet, den Fokus auf das zu kriegen. Dass es sozusagen einen Zielpunkt gibt, auf das wir uns zubewegen, weil sonst bewegt sich ja überhaupt nichts. Na, das Normale wäre, dass das einfach überfließt. Stellt euch vor, ihr habt ein Glas Wein auf einem weißen Tischtuch und ihr leert dort, ihr schüttet da roten Wein rein und es fließt über. Du wirst das merken. Besonders die Hausfrauen schreien sofort auf. Und wenn du in der Welt überfließt von dem, was da Jesus Christus aus deinem Innersten hervorströmen lässt, dann merkt es die Welt. Dann brauchst du gar nicht viel tun, dann werden die kommen und fragen, hey, was ist das, was da los ist? Und dann kannst du antworten, was der Grund deiner Hoffnung ist. Und der Heilige Geist gibt dir dann die richtigen Worte, dass du immer das sagst, was passt. Ohne, dass du große Vorbereitungen und große Übungen machst. Das ist so sein Stil. Aber das ist so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er diese Stolpersteine, dass diese Räume des Teufels geklärt werden. Das ist widerrechtlich. Wir akzeptieren das. Aber wenn wir das akzeptieren, dann akzeptieren wir auch, dass er uns blockiert. Aber der Feind ist, also der Teufel ist ein total Besiegter. Der kann nur damit operieren, dass es ein paar Leute gibt, die glauben, was er sagt. Nämlich die glauben der Lüge mehr als der Wahrheit. Und das macht vor den Kirchentüren keinen Halt. Seine einzige Chance ist, uns anzulügen und dass er uns dabei erwischt, dass wir uns von dem imponieren lassen. Aber in Wirklichkeit ist er völlig besiegt. Man braucht dem gar keine große Bedeutung geben. Nur wir müssen eine ganz klare Entscheidung treffen, dass wir sagen, ich glaube das, was das Wort Gottes sagt. Ganz naiv. Auch wenn ich es nicht kapiere. Auch wenn ich vielleicht das eine oder andere nicht erfahren habe. Anhand von dem, was du in deinem Leben schon erfahren hast, dass es stimmt, und das hat jeder von euch erfahren, anhand von dem kannst du das festmachen und sagen, ich vertraue dir auch in den anderen Dingen, dass das Wort sich erfüllen wird. Und das ist im Prinzip dieser Kampf des Glaubens. Er sagt dann in den Sendschreiben auch, wer überwindet. Und da gibt es die gigantische Verheißung, gerade bei denen, die zum Kotzen sind, die werden mit mir am Thron sitzen. Die haben die größte Zusage von allen in der Reihe dieser 7 Sendschreiben. Wow! Leute, das ist einfach, so ist Gott. Er kommt nicht und sagt, ihr wart damals die Letzten, ihr seid jetzt die Letzten. Er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Es geht darum, dass wir wirklich den Heiligen Geist erlauben, uns in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und wir sind einmal dazu da, dass wir Frucht bringen. Gott hat den höchsten Preis investiert, nicht nur, weil er da gerade nichts Gescheites zu tun gehabt hat, sondern er will eine Rendite sehen. Er hat es investiert, damit sich das multipliziert. Ihr kennt ja das Prinzip der Saat. Wenn du ein Korn in den Boden hineinwirfst, was passiert dann? Dann wird aus einem Korn wie viel? Kennt sich keiner aus beim Säen? Wenn du so am Acker... Genau. Aber es ist immer mehr, als das man reingesät hat. Gell? Und deswegen sagt Jesus, wenn wir auf einen guten Grund säen, dann werden wir 30, 60 oder 100-fach ernten. Und da hat er sich jetzt auf Getreidekörner bezogen. Und die haben, es gibt die Sorten, die bis zu 100 Körner auf der Ähre haben. Und wisst ihr, was das Saatgut ist, von dem er spricht? Das sind die Söhne und Töchter Gottes. Das seid ihr und das bin ich. Wir werden hineingestreut in auf einen guten Boden. Und wisst ihr, wie man auf einen guten Boden kommt? Oder rein das Prinzip, weil da wird ja an dieser Stelle wird ja gesagt, dass ein Teil unter Dornen gesät wird, ein Teil wird auf festgetretenen Boden gesät und ein Teil auf Steinen. Und dann gibt's ja die schlauen Theologen, die sagen, das ist ja ganz klar, ein Viertel auf festgetretenem Boden, ein Viertel unter Dornen, ein Viertel auf die Steine. Damit man ein Argument hat, warum so wenig sich bekehren. Das ist immer, die Theologie ist ja nur die Erklärung, warum was nicht geht. Aber habt ihr schon einmal einen Landwirt gesehen, der so deppert ist, dass er ein Viertel seiner Saat auf den Weg streut? Der würde, weiß nicht, den würden sie einsperren als was weiß ich, bleim. Also wenn wir einem Bauern zuschauen, einem Landwirt zuschauen, wie der sät, dann wird, wenn der das per Hand noch macht, aber im Prinzip hat er ja jetzt Maschinen, da geht es ja noch genauer. Aber früher, wie sie das per Hand gemacht haben, da sind eben, wenn er am Rand des Ackers war, sind ein paar Körner auf den Weg gefallen. Oder wenn dazwischendurch mal ein Dornenbusch war, sind ein paar unter den Dornenbusch gefallen. Aber das war marginal. Und es ist das ganz Gleiche, wie das bei uns ist. Wenn wir diese Saat ausstreuen, dann werden wir nicht so blöd sein und das einmal ganz gezielt auf harten Boden streuen. Und wisst ihr, wie man weichen Boden kriegt, guten Boden kriegt? Wenn wir das beherzigen da. Dass wir anfangen im Gebet das zubereiten, wo wir dann Saat raufstreuen. Und dann werdet ihr einfach ausflippen, weil ihr seht, wow, das funktioniert wirklich. Das, was wir hier machen, ist ja im Prinzip eine kleine Ermutigungsaktion. Wir machen das ja jetzt schon zum dritten Mal in Gmünd. Wir haben das zuerst in Göppingen gemacht, wir haben es dann dieses Jahr im Januar in Schorndorf gemacht. Und wir haben versucht, diese einfachen Prinzipien des Wortes ein bisschen ernster zu nehmen. Eben, dass wir in dieser Zeit davor uns Raum nehmen, dass der Heilige Geist uns zu Buße führen kann. Dass er uns in der Beziehung zu den Christen, die da zusammenwirken, dass da Versöhnung stattfindet. Dass diese Dinge passieren. In dem Maße, wie wir umkehren, in demselben Maße können Menschen sich bekehren. Das habe ich herausgefunden. In dem Maße, wo wir einige Schritte in die Einheit hineinmachen. Die Einheit, die der Heilige Geist wirkt. Nicht, dass wir diskutieren drüber und am Schluss so einen gemeinsamen kleinsten Nenner machen. Dann reden wir nicht mehr über dieses Thema und über jenes Thema, wo wir uns theologisch unterscheiden. Sondern ich meine die Einheit des Heiligen Geistes. Und Jesus betet dafür. Und ihr könnt euch sicher sein, dass diese Einheit kommen wird. Ob ihr dabei seid, ist ein anderes Thema, aber dass diese kommen wird, das ist sicher. Und er sagt, ich bitte darum, dass sie so eins sind, wie ich mit dem Vater. Wie eins war Jesus mit dem Vater? Also kannst du ungefähr vorstellen, was da gemeint ist. Und vorher sagt er, die Herrlichkeit, die ich vor Schöpfung der Welt hatte, die gebe ich ihnen, euch. Damit, haben wir schon wieder so ein Damit, damit sie so eins sein können. Wenn du dich mit diesem ganzen Kleinkram beschäftigst, über den du diskutieren kannst, dann hast du natürlich einen Grund, uneins zu sein. Aber wenn du diese Herrlichkeit hast, dann gibt es nämlich keinen Grund mehr, uneins zu sein. Weil diese Herrlichkeit ist so eine Superlative, die ist so unbegrenzt, die ist so riesig, dass du nicht mehr feststellen kannst, wer davon mehr oder weniger hat, wenn er sie in seinem Leben zulässt. Und das ist die Grundlage von Einheit. Und was dann passiert ist, wir beten an. Weil dann bleibt dir die Spucke weg. Dann flippst du aus. Weil du einfach merkst, wie groß die Gnade ist. Jetzt haben wir ja leider so Mini-Gnade-Portionen und dann haben wir auch so Mini-Freuden. Und deswegen haben wir auch so Mini-Anbetung. Aber wenn das hervorkommt, dass du überführt wirst von dieser Herrlichkeit, dann flippst du aus und dann kannst du im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann erfüllt sich das so nebenbei. Wenn wir anbeten, dann hast du so einfach eine feindfreie Zone. Dann gibt's keinen Raum mehr. Das ist so ähnlich, wie wenn du so ein Duss-Spray hast für die Moskitos. Da kommen keine mehr. Und in der Gegenwart, im Lobpreis seines Volkes wohnt Gott. Dann haben wir das Wohnzimmer Gottes dort, wo wir sind. Und wenn du dort einen Ungläubigen reinholst, der wird einfach automatisch gläubig, weil der mitten im Wohnzimmer Gottes ist. Den brauchst du nicht mehr viel erklären. Der hat Gott erlebt. Deswegen, es ist so einfach, wenn wir diese Prinzipien zulassen, dass sie zunehmen in uns. Das ist nicht so, dass wir da uns anstrengen müssen. Diese Veranstaltung ist ja nur so eine Art Abfüllfabrik. Das heißt, dass ihr die Leute mitnehmen könnt, die für die ihr jetzt schon die längste Zeit betet, wo ihr schon eingetreten seid dafür, dass die Augen aufgegangen sind. Jetzt mit diesen Leuten, die diese geöffneten Augen haben, die nehmt ihr mit nach Gmünd. Die werden dort erfüllt von der Kraft des lebendigen Gottes, bekehren sich, ihr nehmt das wieder heim und macht's Jünger draus. So einfach, Leute. Und deswegen ist es für euch wichtig. Wenn jeder von euch 10 Leute so aufbereitet hat, dass der Boden weich wurde, dann werden locker 5 von denen mitkommen und 30 bekehren. Nur so, um ungefähr das zu schildern, wie das so in Göppingen und in Schorndorf war. Das ist die Realität. Und deswegen seid ihr als Alfdorfer, da ihr nur 15 Minuten von der Abfüllstelle entfernt seid, extrem gefragt. Und so wie es ausschaut, habt ihr noch Plätze frei. Oder? Einmal rein wirtschaftlich, wenn du sagst, okay, wir brauchen Geld. Na, aber nur, im Prinzip, du brauchst weniger heizen, wenn mehr Leute herin sind. Abgesehen von allen anderen Nebenwirkungen. Ich lese jetzt die Stelle von 2. Petrus ganz vor, weil die ist der Hammer. Es ist so herrlich. Leute, das Wort Gottes ist wirklich Power. Es ist einfach die Waffe, die wir haben. Das Wort Gottes ist das, was alles klarlegt. Und ich sprich das jetzt in eure Herzen, in eure Sinne hinein, dass das wirklich diese Frucht haben kann, was das Wort Gottes machen möchte. Das trennt das, unser seelische, komische Dinge und möchte das haben, dass das zum Geist kommt. Dass das wirklich zu einer Offenbarung in uns wird, dass wir mehr als Wissen haben über das. Dass wir wirklich das auf unsere Herzen an Tafeln geschrieben haben. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Schon erledigt, Leute. Schon geschenkt. Wer nicht auspackt und nicht nimmt, ist einfach zu blöd. Es ist fertig. Wenn irgendein Christ in Schwachheit und in so Herumduselei herumläuft, dann ist es einfach nur, weil er nicht zugreift. Es gibt keine rechtliche Grundlage, dass einer so ein Wappelchrist ist. Jeder soll in der Kraft des lebendigen Gottes in seiner Berufung leben. Das ist im Prinzip gegeben. Und wenn davon steht, diese göttliche Kraft, wisst ihr, was da gemeint ist? Im Epheser 1, wo eine ähnliche Stelle heißt, wo er sagt, er gebe uns den Geist der Offenbarung, dass wir wissen, was da los ist, da sagt er, dass dieselbe Kraft ist, mit der Gott Jesus Christus aus dem Toten auferweckt hat und zur Rechten des Vaters in die jede Macht und Gewalt versetzt hat. Das ist die größte Krafterweisung, die es überhaupt im Universum gegeben hat. Da war die Schöpfung des Universums noch ein Klacks dagegen. Diese Kraft, von der spricht er, die hat er für uns. Wow, diese Kraft ist in jedem von uns. Und er hat uns deswegen gegeben, damit ihr dadurch Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wisst ihr, was ein Teilhaber ist? Der ist Mitbesitzer eines Unternehmens. Ihr seid Mitbesitzer der Herrlichkeit Gottes. Das sind lauter Superlativen, Leute. Ich weiß, dass das schwer zu fassen ist. Aber ich bitte einfach, dass ihr euch sozusagen dem mächtigen Arm Gottes unterwerft in dem, dass ihr sagt, wow, ich nehme das, ich empfange es, wie auch immer es geht, aber ich empfange es, dass es Teil von mir wird. Dass es wirklich sozusagen dann das bewirkt, was nämlich die Umkehr mit sich bringt, eine Erneuerung der Sinne. Wir werden verändert durch die Erneuerung unserer Sinne. Nämlich abgedatet mit der neuesten Offenbarung. Und jede Bibelstelle hat das Potenzial, jeden Tag eine neue Offenbarung hervorzubringen. Weil wir die Tiefe und die Höhe und die Breite und die Länge von dem Zeug alles nicht erfassen können. Deswegen braucht man das jeden Tag frisch. Und es wird tiefer und herrlicher und mächtiger. Und deswegen sagt er das hier. Eben deshalb wendet, wieder einmal deshalb. Das ist nicht so eine Zwangsvergatterung. Ihr armen Schweine, krabbelt euch mal hoch und macht mal, sondern deshalb, weil ihr das bekommen habt, weil ihr so reich seid, weil ihr so mächtig seid, weil ihr so kräftig seid, deshalb sind wir all den Begierden, all den Lügen, all den Dingen dieser Welt entflohen. Und deswegen oder deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht hinein in diesen Topf des Geschenkes. Da steht es dann anschließend, reicht hinein in den Topf des Glaubens. Das ist nicht so, dass wir den Glauben aus uns hervorquetschen müssen und irgendwo so einen Glauben aus der Zahnpastatube quetschen, dass wir ein bisschen Glauben haben, sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, habt den Glauben Gottes. Er ist der Erste, der Glauben an uns hat. Und weil er an uns glaubt, können wir durch ihn den Glauben bekommen und hineinwachsen. Und wenn wir nur einen Glauben haben wie ein Senfkorn und den anwenden, dann wächst er. Aber wenn wir selbst den kleinsten Glauben nicht anwenden, dann wächst er nicht. Dann verkümmert er. Also deswegen heißt es hier, wendet allen Fleiß an und greift in diese Schatzkiste hinein und ergreift dieses Geschenk des Glaubens. Und dann geht es weiter, das Geschenk des Ausharrens, das Geschenk der Gottseligkeit, das Geschenk der Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist im Prinzip die Eigenschaft, die ein Sportler, wie wir das bei einer anderen Stelle in Philippus sehen, wo es heißt, wir kämpfen den Kampf des Glaubens wie in einem Wettkampf, so als würden wir den ersten Preis gewinnen. Die diesen Sport betreiben, die sind selbstbeherrscht. Deswegen auch diese Selbstbeherrschung in diesen Topf, das können wir rausholen. Und dann eben die Liebe. Die Liebe, die Bruderliebe zueinander. Das heißt, dass wir wirklich Versöhnung haben untereinander, dass das realisiert ist. Und dann die Agape-Liebe, die über das hinausgeht, wo wirklich dann diese erbarmende Liebe, die Jesus gehabt hat, wie er die Verlorenen gesehen hat. Der hat reagiert aufgrund der erbarmenden Liebe, nicht aufgrund der Not. Und dann hat er die Kranken geheilt. Dann hat er die Toten auferweckt. Und das machen wir auch, Leute. Das ist auch unser Job, das Evangelium zu verkünden, wenn es da drin steht, ist immer in Verbindung mit diesen Zeichen und Wundern. Als Frucht davon, weil es die Bestätigung ist, dass das, was wir verlabern da, kein Shit ist. Sondern das ist Kraft und Leben. Das ist nicht nur Blabla, irgendein frommes Gesulze, sondern das ist Kraft und Leben. Und deswegen werden Kranke geheilt. Und das werden wir in Gmünd sehen. Es werden Kranke geheilt werden. Und das wird euren Glauben stärken. Das wird euch ermutigen. Und darum lade ich euch ein, mit wirklich Haut und Haar dabei zu sein. Jetzt sind es nur mehr 2 Wochen oder nicht einmal. Investiert wirklich diese Zeit in diese Vorbereitung und gebt dieser Zeit die höchste Priorität. Sagt alles ab, was irgendwie von irgendwelcher sekundären Bedeutung ist und stellt euch als ein lebendiges Opfer für das zur Verfügung, dass ihr so ein Saatkorn seid, das da in die Erde fallen kann und dass daraus dann diese vervielfältigte Frucht werden kann. Das ist es. Die Herausforderung. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Dabei geht es nicht um die Erkenntnis, dass wir noch mehr wissen von der Bibel, sondern dass wir ihn erkennen, wie er ist. Wir fangen nur was an, wenn wir Christus erkennen, wie er wirklich ist. Der, der zu Rechten des Vaters sitzt, der, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist. Viel zu viele Christen glauben, er ist der Gärtner. So wie das seine Jünger geglaubt haben nach der Auferstehung. Er ist der Auferstandene, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist. Und er ist bei uns bis ans Ende aller Tage. In dieser Autorität, in dieser Macht, in dieser Stärke. Und dazu brauchen wir diese Erkenntnis. Weil wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dann kann der Teufel uns belügen nach Strich und Faden und wir machen uns die Hosen voll. Nur mit dieser Erkenntnis können wir dem widerstehen. Und das ist das, was der Heilige Geist uns gibt. Er tröstet uns nicht, indem er uns auf die Schulter klopft und sagt, ihr armen Schweine, sondern er tröstet uns, indem er sagt, das ist wahr. Und du bist jemand, der errettet ist. Du bist jemand, der versetzt ist aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Du bist jemand, der ausgestattet ist mit all diesen ganzen Herrlichkeiten. Und bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat auch seine Errettung von den früheren Sünden verloren oder vergessen. Wenn du heute durchschnittlich mal nach den Gottesdiensten bei den Kirchen eine Umfrage machst und die Leute fragst, was ist der Grund deiner Hoffnung, dann musst du mal schauen, was dann rauskommt. Es ist wirklich erschreckend, wie viele Christen nicht wissen, was der Grund ihrer Hoffnung ist. Und das ist deswegen, was da hier steht. Darum, Brüder und Schwestern, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Jeder von euch hat eine himmlische Berufung und Erwählung. Jeder hat eine übernatürliche Begabung. Jeder hat den Ausdruck des Heiligen Geistes, wo er Wunder und Zeichen und irgendetwas wirken kann, was nicht natürlich ist. Jeder. Greif dort hinein, ergreif es, mach es fest, such es. Schau, dass der Heilige Geist dir erzählt und erklärt, was das ist. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt der Eintritt in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus und Heilands Jesus Christus. Wow. Und das ist die Grundlage dafür, was wir da jetzt machen. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Ihr seid enorm wichtig. Wenn ihr euch nicht auf die Plattform bewegt, dann wird es für einige Menschen einfach beschissen sein. Sie werden es nicht erfahren, was das Evangelium ist. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, macht es wirklich den Versuch. Es ist jetzt wirklich schon die Zeit fortgeschritten. Die anderen Gemeinden machen das jetzt schon fast 2 Monate lang. Bekennt vor Jesus, dass ihr euch wirklich als ein lebendiges Opfer für das zur Verfügung stellt und sagt, ihr wollt haben, dass wirklich ein ganzer schöner Bunch von Menschen aus Alfdorf errettet wird. Und ich gebe mich dafür zur Verfügung. Ich stelle mich zur Verfügung. Und Herr, gib mir die Kraft und gib mir die Weisheit, gib mir den Kontakt zu den Menschen und diese erbarmende Liebe, dass ich mit den Menschen in Kontakt kommen kann, dass ich für die so beten kann, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Aber es liegt wirklich ganz bei dir. Auf dem Gebiet ist Gott machtlos. Wenn du es nicht tust, wird er sicher einen anderen finden mit der Zeit. Weil er hat sich da einige Leute herausgerufen. Ich bin davon überzeugt, der will so um die 300 mindestens Leute haben, dass die jetzt errettet werden in diesen Tagen. Das ist dann schön für uns, die wir das dabei erleben werden. Aber dann geht es ja erst in Wirklichkeit los. Und dann seid auch wieder ihr gefragt. Weil es ist nicht sein Plan, dass Leute bei einer Evangelisation die Vorderpfoten heben, sondern es ist sein Plan, dass diese Menschen jünger werden und selbst wieder Söhne und Töchter Gottes, die gesät werden können und sich vermultiplizieren. Und deswegen, unser Job ist es dann, diese Menschen zu Jüngern zu machen. Und das heißt, das seid ihr, die diese Menschen zu Jüngern machen. Und deswegen ist es eine Herausforderung. Und ich meine, der Feind, wie ich gesagt habe, ist daran interessiert, dass ihr so beschäftigt seid, dass ihr dafür keine Zeit habt. Weil solange ihr nette Gottesdienste feiert, solange ihr nette Gemeindezusammenkünfte habt, stört ihn das überhaupt nicht. Okay, ihr seid für ihn verloren, ihr seid wenigstens errettet, aber ihr spielt keine Rolle für das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Aber erst wenn ihr aufsteht und hineinreicht in diesen Topf und diese Dinge nehmt, die verheißen sind und damit wuchert, dass sie mehr werden, dann regt's ihn auf. Aber dann wird das Leben erst interessant, Leute. Dann werden wir Freude haben. Dann werden wir erleben, was der Glaube in unserem Leben bewirkt. Weil es ist ja nicht so lustig, wenn man nur Glaubensgeschichten von anderen liest, die irgendwo in der Welt unterwegs waren und geglaubt haben und was erlebt haben. Es ist viel schöner, wenn jeder von uns das erlebt. Live. In unserem Alltag, mit den Menschen zusammen. Wenn du erlebst, wie jemand sich bekehrt. Das ist einfach gigantisch, Leute. Wir haben ja im Vorfeld die Esoterikmesse bestückt in Gmünd. Da haben wir einen Stand gemietet, mittendrinnen. Und haben ein großes Poster aufgehängt, heilen wie Jesus. Und haben auch ein Seminar angeboten, wo die ganzen, diese grausamen Seminare von all diesen Gurus und von all dem Lügen und von diesem vergiftenden Zeug waren. Mittendrinnen sind wir gewesen. Und da war eine Frau, die beim Seminar war, die kommt dann runter zum Stand und sagt, ich bin jetzt schon immer katholisch, aber ich habe das noch nie gehört, wie das mit der Errettung von den Sünden ist. Und die hat gesagt, das möchte ich jetzt haben, das möchte ich haben. Die war nicht mehr zu bremsen, die wollte einfach, da musste er mir nichts mehr sagen. Die war so richtig high drauf. Eine ältere Frau, die in dem Sinn gar nicht so als emotional aufgebracht sich mal sie vorstellen kann. Und dann hat sie Jesus als ihren Herrn angenommen und dann sagt sie, wow, jetzt spüre ich, wie da die Lasten von der Schulter weg sind. Und da aus der Bauchgegend, da spüre ich so eine Freude, was ist das und so. Die war völlig außer sich. Und anschließend ist sie auch noch von ihrer Krankheit geheilt worden und die Frau war einfach glücklich. Und Leute, das begeistert. Das ist fantastisch. Und das gehört eigentlich zum Alltag. Dass wir einen nach den anderen rausholen aus dem Reich der Finsternis und versetzen in das Reich des Sohnes der Liebe. Und ich hoffe, dass ich euch dazu gewinnen kann, dass ihr jetzt die letzten Tage euch ganz für das hingebt. Wer das möchte, der soll jetzt aufstehen und dann beten wir gemeinsam, dass wir da wirklich das empfangen, was der Herr uns geben möchte, damit wir das tun können nach seinem Willen. Vater, ich bitte dich einfach, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst in seinem Herzen und dass du jeden Einzelnen von deiner erbarmenden Liebe in sein Herz gibst. Dass das nicht etwas ist, was wir aus uns heraus produzieren müssen, nicht aus irgendeiner Pflichtübung, sondern dass das wirklich die Frucht dessen ist, was du gelegt hast. Du hast uns zuerst geliebt. Und deswegen spreche aus, dass jetzt jeder wirklich erfüllt wird, erfasst wird, berührt wird von der Liebe des lebendigen Gottes. Diese Liebe, die bereit ist, sich ganz hinzugeben, ein Leben hinzugeben für Freunde, das über unser Verständnis hinausgeht. Vater, bitte dich, dass dieser Ausdruck jetzt die Herzen berührt, über den Verstand hinaus, über die Dinge dessen, wo wir verstehen, was wir machen können. Dass wir uns da wirklich, eben wie das Wort sagt, dass wir uns da voll ankoppeln an den Weinstock, von woher der Saft kommt, wo die Kraft fließt, woher wirklich die Ressourcen der Herrlichkeit Gottes kommen. Und Vater, ich spreche aus, dass der Heilige Geist wirklich jetzt als Geist der Bestätigung für jeden kommt und auch all die Sachen erinnert, wo der Geist Gottes in eurem Leben gewirkt hat und wo ihr wisst, dass ihr wisst, wie sehr der Herr euch gesegnet hat. Und dass er euch das so öffnet, dass ihr auf einem festen Grund stehen könnt, dass das Wort Gottes an der Stelle, wo Gott zu euch gesprochen hat, der eine Vers vielleicht, der wichtige Vers in eurem Leben, dass der wirklich zum Felsen wird, auf den ihr stehen könnt und nicht erschüttert werden könnt, wo der Feind nicht kommen kann mit irgendeiner Lüge, sondern wo wirklich ein unerschütterlicher Grund gelegt ist in jedem Leben von euch, damit ihr ein lebendiges Zeugnis sein könnt. Und dass diese Tage jetzt bis zum 16. wirklich genützt werden können, dass diese Liebe einen Ausdruck findet zu den Menschen, denen ihr begegnet, in der Nachbarschaft, im Job, irgendwo beim Bäckerladen, egal wo das ist, dass der Heilige Geist euch treibt in der Liebe und ihr im Gebet wirklich diese Leute seid, die in den Riss treten und wirklich diesen Sack vom Kopf reißen, dieses Brett vor den Augen wegnehmen, damit diese Menschen sehen können. Damit sie sehen können, was es heißt, in der Finsternis zu sein. Und dass sie sehen können an euch, was es heißt, im Licht zu sein. Und dass sie aufschreien und sagen, ich möchte zum Licht. Dass das wirklich eine Freiheit ist. Dass sie nicht mehr gefesselt sind, nicht mehr in Kerker stecken, sondern dass sie frei gesetzt sind, das Evangelium zu hören. Und ich bitte darum, dass der Heilige Geist euch da wirklich erinnert an all diese Verheißungen. Auch an das, was wir jetzt im Wort gehört haben, dass er euch an das erinnert, was speziell für euch wichtig ist. Und dass auch der Geist der Buße freigesetzt ist, dass dort, wo Buße notwendig ist, dass dort, wo Vergebung notwendig ist, dass ihr diesen Raum zur Umkehr bekommt. Nämlich die Güte des Herrn leitet uns um Umkehr. Nicht die Schuldanklage, das ist vom Feind. Die Güte des Herrn, er zeigt uns solche Stellen wie diese Bibelstellen, wo er uns die Hoffnung zeigt, wo er uns die Größe seiner Verheißungen zeigt. Und diese Dinge treiben uns an, umzukehren und nichts von unseren Halbherzigkeiten und von unseren Mittelmäßigkeiten zurückzuhalten gegenüber seiner Vollkommenheit, seiner Herrlichkeit. Und das soll geschehen in jedem von uns. Wir alle brauchen das dringend. Wir brauchen deine Segnungen. Wir brauchen den Geist der Offenbarung. Und wir brauchen diesen Geist der Umkehr. Und wir beugen uns unter die mächtige Hand Gottes, damit er uns erhöhen kann. In diesen Tagen, wo wirklich die Gottlosigkeit so stark zunimmt. Dass wir wirklich stehen können und nicht in die Knie gehen. Dass wir stehen können und ein lebendiges Zeugnis sind für den lebendigen Gott, der die einzige Antwort auf alle Fragen hat. Halleluja. Wir ehren dich, Herr, und erheben deinen Namen. Halleluja. Amen.